Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Regula Schmager, Sie haben das sehr regelmässig mit solchen Opfern von Missbrüchen zum Teil lang zurückliegen zu tun. Wer kommt denn da? Männer, Frauen, junge, alte? Kann man das ein bisschen beschreiben, wer da kommt?
Da kommen hauptsächlich Jugendliche und erwachsene Frauen. Männer haben eine andere Stelle in Zürich, wo sie sich anwenden können. Zu uns kommen hauptsächlich Betroffene im Jugend- und Erwachsenenalter und deren ihre Angehörigen und Bezugspersonen.
Und sind das Leute, wo die Vorfälle, die sie erlebt haben, zum Teil lang zurückliegen oder solche, die gerade unmittelbar nach so einem Vorfall kommen? Wie ist denn das?
Im Jugendlichen Alter sind Mädchen zum Teil noch betroffen, also aktuell läuft ihre Ausbeutung noch oder sie liegt ein paar Jahre zurück. Und bei den erwachsenen Frauen ist es natürlich meistens so, dass die Übergriffe schon wieder aufgehört haben.
Und da gibt es auch Fälle, wo das zum Teil Jahrzehnte zurückliegt, ist das auch Ihnen begegnet?
Auf jeden Fall, ja. Wir haben ja Klientinnen bis ins höheren Alter. Meine älteste Klientin ist jetzt 84.
Da wird vermutlich der Täter gar nicht mehr leben, kann man annehmen. Oder?
Das ist meistens so bei diesen älteren Semestern, ja.
Gibt es denn überhaupt, Regula Schmager, Zahlen über sexuellen Missbrauch gegenüber Jugendlichen und Kindern, die irgendwie halbwegs gesichert sind, über die ganze Schweiz weg? Gibt es etwas?
Ja, in der ganzen Welt akzeptierten Zahlen sind, dass jede fünfte Frau und jeder zehnte Mann im Kindesalter soll ausgebeutet worden sein. Das wären also 20% von allen Frauen und 10% von allen Männern. Und diese Zahlen gelten weltweit. Es gibt aber auch neuere Zahlen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, so deutschsprachiges Europa, die eigentlich zeigen, dass viel mehr Betroffene sind.
Wie ist das begründet? Also auf was für Eindruck oder Erfahrungen kann man auf so etwas kommen?
Das Problem ist einfach, dass ganz viele Betroffene nicht reden, nicht können reden, es nicht schaffen zu sagen, ja, mir ist das auch passiert. Oft auch können das, was ihnen passiert, nicht als das einstufen, als sexuellen Übergriff zum Beispiel einstufen. Das hat verschiedene Gründe, oder? In der Regel können Kinder das, was ihnen passiert, noch nicht irgendwo katalogisieren. Die können das noch nicht bestimmen, was das genau heisst. Können das noch nicht beurteilen, dass das jetzt sexuelle Ausbeutung ist und werden darum bei einer Befragung auch eher Nein sagen.
Und die Vermutung, dass es wesentlich mehr sind als die Zahlen, die Sie gesagt haben, jede fünfte Frau, jede zehnte Mann, die bestätigen sich in ihrer Arbeit als Beraterin?
Auf jeden Fall, ja. Wir sind überzeugt, dass die Zahlen sicher irgendeine Realität abzeichnen, dass es aber in der Realität wirklich noch viel höher ist.
Jetzt der Anlass, Regula Schmager, für das Gespräch ist ja, sind nicht die aktuellen Fälle, die schlimm genug sind, wo man etwas machen muss, sondern die Frage, wie das mit der Verjährung geht. Also möchten wir vielleicht über die reden, wo solche Vorfälle zum Teil Jahre oder längere Zeit zurückliegen. Wie kommt denn, in was für einem Zustand kommt jemand zu Ihnen? Ist der immer völlig verbrochen oder knapp in der Lage, irgendetwas zu reden? Wie, wenn Sie so etwas erst mal sehen, oder so eine Frau meistens, wie kommt die auf Sie zu?
Das ist sehr unterschiedlich. Die einen sind in einer starken Krise. Die haben viele Symptome, denen geht es sehr schlecht. Es gibt andere, die sind relativ gefasst, relativ klar, kommen auch einigermaßen zu Gang mit ihrem Leben und möchten einfach zum Thema, zum Beispiel das Thema Strafanzeige besprechen oder wie sollen sie wieder Kontakt haben mit ihrer Familie oder solche Probleme.
Symptom, was heisst denn das?
Symptom heisst, dass ja ein sexueller Übergriff oder sexuelle Übergriffe, ich nehme die Mehrzahl, weil die meisten Kinder ja über lange Zeit und immer wieder ausgebeutet werden, zum Teil jahrelang. Sexuelle Übergriffe sind für Ziel, also für den Mensch, eine Traumatisierung, also traumatische Erlebnis. Das bedeutet, dass es auch meistens Verletzungen, seelische Verletzungen gibt bei diesen Menschen. Symptome von diesen Verletzungen, Zeichen von diesen Verletzungen können ganz verschiedene sein. Es gibt die ganz klare posttraumatische Belastungsstörung. Das ist ein Fachbegriff für die chronische Traumatisierung. Es gibt aber auch ganz viele andere, wie Depressionen, wie Suchterkrankungen, wie diverse Probleme im Alltagsleben, psychische Probleme.
Und dass jemand überhaupt zu Ihnen in die Beratungsstelle Kastanie kommt, das ist ein Prozess, bis überhaupt in der Lage steht, hinzukommen. Ist denn da meistens so, dass so jemand schon mit vielen anderen private Kontakte geredet hat, darüber soll ich was meinst, oder ist das zum Teil, sind Sie die Ersten, die überhaupt etwas gehört von dem manchmal auch?
Es kommt beides vor. Sehr oft sind wir die ersten Menschen, die überhaupt hören, dass der Mensch so ein Problem hat. Oder?
Das heisst, die haben mit sich selber gerungen, soll ich überhaupt irgendjemand, und dann gehen sie dort hin, wo es irgendwie etwas wie Neutralität und Sachkompetenz erwartet.
Genau. Es ist ein grosser Schritt, denke ich, zu Castagna zu kommen, und zwar darum, weil man weiss, dass Traumatisierte eigentlich möglichst das Thema von von ihrer Traumatisierung vermeiden. Weil jedes Mal, wenn sie darüber reden, was ihnen passiert ist, kommen all die alten Gefühle wieder rauf. Und sie fühlen sich wieder genauso ohnmächtig wie damals als 5- oder 7- oder 10-jähriges Kind. Darum ist es sicher eine grosse Hürde, zu Castagna zu kommen. Eine Stelle, wo man weiss, es geht nur um sexuelle Ausbeutung. Also da kann man nicht einfach nur über das Wetter reden. Die sucht man wirklich auf, weil man selber Opfer geworden ist oder weil jemand näher Angehöriger Opfer geworden ist.
Also auf die Seite verdrängen ist kurzfristig eine Strategie, die man schon wählt.
Ja, das ist eine wichtige Strategie überhaupt zum Überleben. Wir Erwachsenen können, wenn wir etwas Schwieriges erleben, mit unseren Freundinnen und Freunden reden und mit jedem Mal, wo wir darüber reden, geht es uns ein bisschen besser. Kinder können das nicht, oder? Kinder können nicht reden über das, was ihnen zustößt. Das können sie nicht, weil sexuelle Ausbeutung ein geheimes Thema ist, weil sie auch oft hören, das darfst du niemandem sagen. Und zweitens können sie auch nicht darüber reden, weil Kinder gar noch nicht so über ihre Probleme reden. Da ist es ein wichtiger Schutzmechanismus, dass die Kinder das können verdrängen. Besser gesagt, die spalten das ab, so dass die schlimme Realität neben der normalen Realität, wenn nicht mehr so zählt, nicht mehr so da ist.
Jetzt haben wir die Kinder, die unmittelbar noch betroffen sind, einmal weg, weil eben die Frage der Verjährung ist der Anlass für das Gespräch, Regula Schwager. Leute, die irgend früher so etwas erlebt haben, so ein Erlebnis ganz so Schlimmes, und jetzt kommen, was für eine Art von Hilfe suchen denn die bei ihnen primär?
Die suchen verschiedene Hilfe bei uns, psychologische Hilfe, also denen geht es psychisch oft sehr schlecht, oder dann suchen sie juristische Beratung. Sie wollen wissen, ob sie jetzt, wo sie im Stand wären dazu, wo sie ein bisschen mehr Distanz zu dem, was passiert haben, bekommen haben, ob sie jetzt noch können, zum Beispiel eine Strafanzeige machen oder sonst irgendeine Art von Offenlegung mit dem damaligen Täter oder diesen Täter.
Auf das Thema möchte ich gerade noch kommen, was das Hauptthema ist. Was könnten Sie neben der juristischen Beratung oder sagen dort bei so ungefähr so und sogar als Therapeutin anbieten?
Wir bieten eine erste Krisenintervention an, eine erste Stabilisierung, eine psychische. Wir bieten eine juristische Beratung an, auch eine soziale Beratung. Wir schauen zusammen, wie stehen sie da finanziell, wie geht es ihnen sonst, oder? Und wir tun natürlich auch Fachleute vermitteln.
Also zu einem Psychologen, Psychologin, die dann versucht, das zu klären in einem Gespräch, in einer Therapie?
Wenn sich zeigt, dass eine Person eine Psychotherapie, eine Traumatherapie müsste das eigentlich sein, muss haben oder dass das sinnvoll wäre, dann tun wir geeignete Fachleute, spezialisierte Fachleute vermitteln. In einer Beratungsstelle tut man nicht therapieren langfristig, oder? Wir tun wirklich, das ist immer ein begrenztes Angebot, das sind ein paar Mal, wo wir die Leute sehen, ganz wenige begleitet man auch länger. Aber in der Regel machen wir nur eine erste Stabilisierung, eine erste Krisenintervention. Und Therapie muss dann an einem anderen Ort laufen, Traumatherapie. Und die tun wir natürlich vermitteln, ist klar.
Und die hat eine gewisse Chance, so ein Problem zu lösen, nicht, aber irgendwie eine Stabilisierung langfristige und Klärung, ist das richtige Wort?
Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass sexuelle Ausbeutung in der Kindheit sehr, sehr happig ist, oder? Wirklich schwerwiegende Folgen hat auf die Psyche von einem Menschen. Sie können sich vorstellen, ein Kind ist noch keine feste, fertig ausgebildete Persönlichkeit. Sexuelle Übergriffe in dieser Zeit beeinträchtigen die Entwicklung, das ist völlig klar. Also es gibt eigentlich immer schwerwiegende Folgen bei sexueller Ausbeutung. Es ist aber nicht so, dass die Menschen gebrochen durchs Leben gehen müssen und überhaupt keine Lebensfreude mehr haben. Sie können in einer guten, in einer geeigneten, in einer spezialisierten Traumatherapie wirklich lernen, mit dem, was halt war in ihrem Leben, so zu leben, dass sie das nicht ständig wieder davon schwemmt in die alten Gefühle hinein, oder?
Also irgendetwas wie Heilung ist möglich, im Prinzip?
Wenn Sie das Heilung nennen wollen, ich würde sagen, dass man lernt, wie das, was halt passiert ist, in die eigene Biografie integrieren und schaut, dass das nicht mehr so viel Macht über einem hat.
Eben, ich habe nicht gewusst, ob das Wort Heilung richtig ist. Sie haben das wahrscheinlich präziser gebracht. Jetzt die Frage von der Bestrafung, Sie haben das selber schon angetönt, Regula Schwager, wie direkt und wie häufig kommt denn der Wunsch, jetzt soll ich endlich, wollte ich eine Strafklage machen, der soll jetzt mal dran kommen. Ist das etwas, das von Anfang an häufig schon im Zentrum steht, oder kommt das erst mit der Zeit?
Das kommt immer, sozusagen immer erst mit der Zeit. Am Anfang, wenn eine Ausbeutung kurz zurückliegt oder vielleicht sogar noch andauert, dann ist es immer klar, dass die Betroffenen wirklich nichts unternehmen wollen gegen die Täter oder Täterinnen. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass ganz eine hohe Anzahl von den Menschen, die Übergriff begehen, aus dem näheren oder aus dem ferneren sozialen Umfeld vom Kind kommen.
Also Nachbarn, Onkel etc.
Familienmitglieder, ganz nahe, oder? Vater, Grossvater, Mutter. Es gibt wenige Fälle, auch wo Frauen Übergriff machen. Nachbar, Hauswart, Lehrer, Onkel, Grossvater, das sind so die, Sportverein und so weiter. Und Kinder werden immer erst dann ausgebildet, wenn eine Abhängigkeit da ist, wenn die Kinder eine Bindung haben an die Person, wenn sie wie schon ein bisschen gefangen sind quasi in dieser Beziehung, die da existiert, wenn sie auch schon wirklich abhängig sind im Sinn von, dass sie eigentlich auch nicht mehr Nein sagen können. Und die Abhängigkeit besteht natürlich auch, wenn eine Ausbeutung irgendwann einmal aufhört. Stellen wir uns vor, die fängt an, wenn ein Kind 8 ist, geht bis es 16 ist und dann ist es so, dass die Abhängigkeit, dass das Kind weggefangen ist in dieser Beziehung, halt meistens auch weitergeht. Also auch wenn so eine Tat zum Teil 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre zurückliegt, ist das Kind immer noch, oder ist dann eine mittlerweile erwachsene Person, immer noch so gebunden und so abhängig von dieser tätlichen Person, dass sie es noch nicht schafft, an eine Strafanzeige zu denken.
Und was machen denn Sie als Berater, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Strafanzeige, überlege ich mir, was sagt Sie dieser?
Wir zeigen dieser Person auf, was es für Wege gibt.
Also eine juristische Beratung, so und so macht man das? Oder,
so und so macht man das. Es gibt vielleicht auch noch andere Wege, neben dem einfach zur Polizei gehen. Wir zeigen Ihnen genau auf, was das bedeutet, welche Schritte man wann macht, wie belastend dass das ungefähr ist. Wir zeigen Ihnen auch die Vor- und Nachteile auf. Jede Anzeige hat Vor- und Nachteile. Und schauen so, dass die bestmöglich informiert, also mit offenen Augen, ihre Schritte können entscheiden, die sie jetzt wählen wollen, oder?
Die Vor- und Nachteile müssen Sie jetzt sagen, aber um was geht es da?
Nachteil von einer Anzeige ist halt das, dass...
Wenn wir zuerst die, ich hätte sowieso fragen wollen.
Ich nehme lieber zuerst Nachteil, dann haben wir es hinter uns. Nachteile sind ganz klar, dass es immer massive Einschnitte ins Familiensystem sind. Die betroffenen Personen, die Anzeige machen gegen jemanden aus dem näheren oder aus dem weiteren sozialen Umfeld, erleben meistens, dass es richtige Eruptionen gibt im Familiensystem, dass sich die Familien spalten, dass sich ganz viele Familienangehörige gegen sie wenden. Sagen, komm, jetzt ist das schon so lange her, jetzt, was musst du jetzt da noch, und du machst uns unglücklich und du stürzest uns ins Elend, oder? Das hören wir ganz furchtbar oft. Und ich denke, bevor man eine Anzeige macht, muss man sich wirklich überlegen, kann man mit diesen Folgen leben? Die einen sagen, ja, irgendwann wird aber meine Mutter oder meine Schwester doch wieder zu mir stehen. Andere sagen, nein, die werden mich für immer und ewig nicht mehr sehen wollen.
Und das heisst, Sie kommen in Situation, Herr Glaschwager, wo Sie sagen, in dieser Situation, so wie Sie da sind, Ihres Familiensystem, würde ich es Ihnen eher raten, als bleiben zu lassen. Das kommt auch vor.
Das kommt vor. Meistens argumentiere ich dann aber eher mit meinem Eindruck, dass die psychische Stabilität von dieser Person noch nicht so gross ist. Wenn jemand psychisch stabil ist, schon sehr weit vorgeschritten ist im Verarbeitungsprozess, dann denke ich halt, die Person, die Ächtung innerhalb der Familie auch eher durch. Aber die Spaltung, das habe ich eigentlich jetzt in den vielen Jahren, in denen ich in dieser Arbeit arbeite, gar noch nie erlebt, dass die nicht passiert. Es gibt immer eine Spaltung. Und was vielleicht jetzt schockierend ist für Sie, ist, dass eigentlich ganz, ganz wenig Menschen in einer Familie sich auf die Seite vom Opfer stellen. Meistens stellen sie sich auf die Seite vom Täter.
Ist das das Hauptproblem, der Hauptnachteil, oder gibt es dann eben andere, die auch Probleme auftauchen können?
Der andere Nachteil ist auch, dass viele Angst haben, der Täter werde etwas gegen sie unternehmen, wenn sie das macht.
Ist das eine reale Angst begründet?
Nein, meine Erfahrung ist eher die, oder besser gesagt unsere bei Castagna, dass, wenn einmal eine Anzeige gelaufen ist, eigentlich die Bedrohung vom Opfer nicht mehr so gross ist, weil dann ist es ja draussen. Meistens versuchen die tätlichen Leute, die Opfer eher unter Druck zu setzen, damit sie eben genau nicht redet. Weder bei einer Beratungsstelle noch bei der Polizei. Der dritte Nachteil bei einer Anzeige ist halt gerade bei nicht so stabilen Leuten, dass das detaillierte Schildern von den traumatischen Ereignissen die Menschen oft wie retraumatisiert, also von Neuem nochmal psychisch verletzt, seelisch verletzt. Das heisst, es ist eine recht grosse Belastung. Man muss ja da wirklich jedes kleinste Detail schildern. Und da muss man auch zuerst schauen, dass man die Leute ein bisschen stabilisiert, sodass die so ein bisschen wie Massnahmen kennen, so ein bisschen Tricks und Übungen kennen, wie sie sich trotzdem, dass sie jetzt da etwas so detailliert schildern müssen, psychisch ein bisschen stabilisieren.
Und das ist nötig, damit überhaupt Beweisbarkeit da ist, damit die Voraussetzung für eine Verurteilung überhaupt gegeben ist, was auch dann heisst, ist irgendwelche Vorteile. Haben Sie jetzt noch nie gesagt?
Vorteile? Ja, da gibt es natürlich ganz viele auch. Der Hauptvorteil, den ich jetzt im Laufe der Jahre immer mehr entdecke, ist, dass wir merken, Personen, die Anzeige machen, die quasi wie ihr Elend, ihr Leid öffentlich machen, die zeigen langfristig einen besseren Verarbeitungsprozess, einen besseren psychischen Verlauf. das hat damit zu tun, also wir spekulieren, dass das damit zu tun hat, dass das, was ja, man weiss heute in der Traumaforschung fängt, dass das, was am meisten traumatisiert, eigentlich die Ohnmacht ist, der Kontrollverlust, das Ausgeliefertsein. Also, dass mit ihnen als Kind oder wann auch immer etwas passiert, wo sie in keinem, auf keine Art können irgendwie beeinflussen. Die Ohnmachtsgefühle, die bleiben immer wegleben an diesen Betroffenen. Die bleiben und zeigen sich in jeder Lebenssituation, bei positiven oder in schwierigen Lebenssituationen. Und das ist eins der grössten Probleme im Leben dieser Menschen später, oder? Wenn sie aber den Schritt wagen an die Öffentlichkeit, an die offiziellen Organe.
Also Öffentlichkeit, Organe, müsste man sagen, das kann die Öffentlichkeit irgendwie, er kann vor Gericht ausgeschlossen werden.
In dem Fall,
das ist auch wichtig. Also
das ist wichtig, dass man das klar sagt.
Nicht das Publikum dort, sondern es ist dann wirklich der Kreis, der betroffen ist.
Ja. Müssen wir vielleicht anführen. In dem Fall meine ich jetzt mit Öffentlichkeit nicht die Gesellschaft oder das Volk, sondern ich meine die Öffentlichkeit, die eine Strafuntersuchungsbehörde bietet. Man geht dann wie aus dieser Einsamkeit, aus dieser Isoliertheit, wo alle ausgebildeten Kinder drin sind, raus an die Öffentlichkeit von der Polizei, von der Untersuchungsbehörde, nur schon an die Beratungsstelle, das ist schon ein wichtiger Schritt. Und so kommt man wie in die Handlung und auf eine Art auch aus der Ohnmacht raus. In eine Macht, oder? In eine Handlungsposition. Und das nehmen wir an, dass das einen ganz grossen Einfluss hat auf die Verarbeitung, dass die Menschen wirklich später besser zu Gang kommen.
Und wenn jetzt das gemacht wird und rauskommt, das Gericht sagt, dort ist nicht, die Beweislage ist schlecht, der wird wegen Mangelbeweis freigesprochen oder irgendwelche anderen Gründe, dann ist es noch schlimmer als vorher.
Ja, das ist natürlich so. Also, wir tun, wenn jemand mit dieser Fragestellung zu uns kommt, ganz klar dieser Person machen, dass es in der Schweiz wenig Verurteilungen wegen sexueller Übergriffe in der Kindheit gibt. Dass es in der Schweiz oder überhaupt sehr schlecht und schwer beweisbar ist. Sehr, sehr viele Verfahren werden eingestellt, mangels Beweisen. Das heisst, ich unterstütze eine Anzeige bei einer Person erst dann, wenn sie ganz absolut überzeugt ist und auch mich kann überzeugen, dass sie mit dem kann leben kann. Dass sie quasi die Anzeige macht, einfach um den Schritt zu machen, den Schritt aus dem allein sein und den Schritt ins Anprangern von dem, was ihr passiert ist, rein, ohne dass sie die Erwartung hat, dass die Person jetzt für etliche Jahre ins Gefängnis geht. Also jede Klientin von uns, die eine Anzeige macht, weiss, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses Verfahren eingestellt wird.
Wenn ich Sie recht verstehe, ist aber ein Moment, dass jemand sagt, jetzt nehme ich das Gesetz vom Handel in die Hände, ich mache selber irgendetwas, ist der entscheidende Punkt. Und die Frage, also wenn dann irgendjemand ein Täter verurteilt wird, spielt das eigentlich die Bewältigung von dem, was man erlebt hat, gar nicht mehr so eine grosse Rolle?
Es ist natürlich eine wichtige Genugtuung für eine betroffene Person, für ein Opfer von jahrelanger sexueller Ausbeutung, wenn der oder die Täter, die ihnen das angetan haben, wirklich verurteilt werden. Das ist ganz klar. Aber das kommt halt sehr selten vor. Darum bereitet man es wie auf alle möglichen Auswege vor. Oder? Es ist, spielt sicher auch bei denen, die von uns dann entscheiden, den Anzeige zu machen, eine grosse Rolle, aber es darf nicht der einzige ausschlaggebende Punkt sein, weil sonst werden sie sehr, sehr wahrscheinlich eine grosse Verletzung noch mal erleben, oder?
Das ist also relativ ein heisser. Jetzt das ganze Gespräch eben führen wir darum, weil der Nationalrat heute müssen entscheiden, wie das mit der Verjährung soll sein. Über das haben wir jetzt noch nicht geredet. Können Sie, Regula Schmager, aus der Erfahrung, die Sie haben, ein Urteil abgeben darüber, ob Unverjährbarkeit von solchen Strafdaten, sexuellen Strafdaten mit Minderjährigen und Kind, ob das nicht soll verjähren oder ob man dort eine Grenze ziehen und sagen, irgendwann einmal ist fertig. Ist das möglich? Eine juristische Frage, aber auch eine, die aus Ihrer Erfahrung heraus kann beurteilt werden?
Rein psychologisch gesehen wäre es für Betroffene natürlich sinnvoll, wenn solche Taten nie verjähren würden. Weil es halt durchaus Menschen gibt, die halt erst mit 40 oder 45 so viel Distanz und so viel Unabhängigkeit von ihrem oder ihren Täter erreichen, dass sie erst dann können, die Schritt gehen. Ich denke aber, das ist eine unrealistische Erwartung. Was mir ganz wichtig ist und was uns von Castagna ganz wichtig ist, ist, dass Verjährung wirklich erst mit 18 anfängt zu laufen und möglichst lang ist. Ich finde die 15 Jahre sehr knapp. Also wir werden die 20, die Kinderschutz Schweiz vorschlägt, oder sogar noch Jahre mehr, ein paar Jahre mehr, lieber. Eben aus den vorher genannten
Gründen. Weil es mehr ist oder weil dann in dieser Zeit zwischen, das ist dann 18 Jahre Mündigkeit plus 15 im Moment, wo es national beschlossen hat, das geht jetzt noch eine Weile, bis das klar ist, passiert dann nach 33 gerade irgendetwas besonders Wichtiges? Es wird ja zum Teil gesagt, dass bei Frauen die letzte Phase, wo es noch ein Kind da könnte eine Rolle spielen, macht das einen Unterschied? Mehr wäre einfach besser.
Mehr wäre darum besser, weil es ganz viele Gründe gibt, wieso das Betroffene oft sehr, sehr lange nicht Anzeige erstatten können. Das sind zum Beispiel die Schutzmechanismen, die ich vorher erwähnt habe, dass die Opfer versuchen, das möglichst weit vor sich zu schieben, was passiert ist. Das ist dann wie nicht existent oder besser gesagt nur in gewissen Einschränkungen existent. Dass die Menschen zum Beispiel dann halt erst mit 30, 40 so weit kommen, dass sie sich wirklich mit dem konfrontieren können. Und was die Konfrontation auslöst, das kann verschiedenes sein. Ob jetzt das mit Kinderwunsch zusammenhängt oder mit sonstigen Geschehnissen, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Es gibt immer irgendwelche Gründe von aussen, wo die Auseinandersetzung mit dem, was einem früher passiert ist, wieder führen können.
Eine Strafklage und eine allfällige Strafe kommt immer zu spät, weil die Taten bereits begangen ist. Prävention wäre eigentlich wichtiger. Mhm. Was wäre denn eigentlich das Beste?
Das ist jetzt eine kurze Frage und die Antwort wäre ganz lange.
Ich habe schon gedacht, es ginge ein bisschen länger.
Ja, also mir wäre natürlich auch am liebsten, wenn keine Ausbeutung mehr passieren würde. Und wie Sie wissen, hat sexuelle Ausbeutung nur im zweiten Rang mit Sexualität zu tun und im ersten Rang halt mit Macht. Also, dass ein Mensch über einen anderen Macht ausüben will, um sich besser zu fühlen. Und ich denke, dort müsste die Prävention ansetzen, dass das bei mehr Menschen nicht mehr nötig wäre, auf die Art, indem man jemanden schwächer demütigt, sich stärker zu fühlen.
Das ist jetzt theoretisch, wie macht man das praktisch?
Praktisch heisst das, dass sie schon von klein auf ihren Kind vorleben, dass es Grenzen gibt, dass jeder Mensch seine Grenzen darf haben, die auch darf bewahren, die auch muss respektieren bei anderen Menschen. Leben sie das ihren Kind vor im täglichen Alltag, wie sie mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner umgehen, wie sie mit diesen Kind selber umgehen. Respektieren sie, wenn das Kind ihnen halt jetzt einmal heute keinen Kuss geben will oder der Grosstante so und so jetzt einmal keinen Kuss geben will. Das Kind soll sehen, es gibt Grenzen. Mein Papi und meine Mami haben auch Grenzen. Die muss ich respektieren und sie respektieren meine.
Spüren Sie etwas, dass sich das in dieser Richtung entwickelt in unserer Gesellschaft?
Im Moment weniger.
Das ist jetzt nicht der Schluss, den ich erhofft habe, aber ist offenbar so. Regula Schwager, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Lehmann.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.